Hast du heute schon ein Haustier gegessen?
Nee.
Ja, ich komme drauf, weil jetzt in der letzten Nacht haben ja Donald Trump und Kamala Harris ihr erstes TV-Duell.
Ich bin jetzt auch kein Einwanderer, Sebastian, ich tue sowas nicht.
Ja, aber oder es hätte ja sein können, dass dein Nachbar, dein eingewanderter Nachbar jetzt deinen Hamster gegessen hat.
Vielleicht hat er das, ich habe keinen.
Ich habe mir heute Morgen so einen Zusammenschnitt der Highlights angesehen. Und das fand ich wirklich bemerkenswert, wie Donald Trump tatsächlich behauptet, dass in Springfield dort irgendwelche Migranten die Haustiere essen.
Wohnen da nicht die Simpsons in Springfield? Hat er sich doch komplett ausgedacht. Die Stadt gibt's gar nicht. So wie Bielefeld.
Ja, ich glaube, in den USA gibt es wahrscheinlich mehr als ein Springfield. Ja. Ja. Also,
und die streiten sich darum.
Ich glaube, es geht um Springfield, Ohio.
Ja.
Und
ja, aber wie kommt man nach Ohio erst? Man muss doch durch mehrere Staaten durch, wenn man jetzt von der mexikanischen Grenze kommt. Dann laufen die also bis nach Ohio, um dort erst die Tiere zu essen? Warum nicht schon in Texas oder wo?
Ja, keine Ahnung.
Du brauchst noch Energie, um bis nach Ohio zu kommen. Er gibt gar keinen
Sinn.
Man
weiß, Haustiere pflastern ihren Weg, man weiß es nicht so genau. Toll finde ich aber, dass jetzt die Republikaner darauf aufspringen und wie verrückt Katzen- und Entenbilder posten,
nein.
Dort diese Fake News weiter zu verbreiten.
Kindergarten, oder nicht? Spätestens seit den Smiths wissen wir, dass Meat Mörder ist. Diese düster morbide Stimmung tragen wir allerdings auch in die heutige Episode hinein, denn das zu besprechende Album, das 1992 erschienen ist, erinnert uns an die Vergänglichkeit allen Seins. Doch zunächst beweist uns Sebastian, dass auch er nicht Vanitas immun ist. Liebe Zuhörer unseres kleinen Podcasts, heute an diesem so geschichtsträchtigen Tag, nicht nur feiern wir unsere 20. Episode, dazu eventuell später mehr. Wir sind auch nicht an einem ungewöhnlichen Ort, aber zu einer ungewöhnlichen Zeit. Heute ist Mittwoch, der 11. September. Wir haben diese Session auf 10 Uhr vormittags verlegt. Und zwar von Freitag, dem 13. Nach über zweiwöchiger Pause sehe ich meinen Co-Host Sebastian erstmals wieder. Und an diesem geschichtsträchtigen Mittwochmorgen freue ich mich darüber, dass er in seinem lilafarbenen Seidenpyjama vor einer dampfenden Tasse heißer Schokolade sitzt. Und er sieht erholt aus.
Und, erholt aus?
Er sieht frisch aus, aber er hat, und ich weiß nicht, wie weit Sebastian bereit ist, in seine Privatsphäre hineinblicken zu lassen. Er hat einige harte Tage und Wochen hinter sich. Deshalb übergebe ich jetzt an Sebastian und lasse ihm sozusagen freie Hand, um unseren Hörern von den so schweren Zeiten zu berichten, die er hinter sich hat, aber die Gott sei Dank jetzt hinter ihm liegen. So hoffe ich.
Ja.
Bitte, Sebastian.
Ja, sie liegen so gut wie hinter mir. Ja, also erstmal freue ich mich natürlich auch, dich wiederzusehen, lieber Nico, nach fast 2,5 Wochen, glaube ich. Und es kam mir eine Lungenentzündung dazwischen. Und diese Lungenentzündung bescherte mir meinen ersten Krankenhausaufenthalt seit meiner Geburt.
Hat sich was verändert in diesen 20 Jahren?
Ich kann mich ja jetzt nicht mehr daran erinnern, wie das damals war.
Aber du warst dabei.
Ja, ich war sicher dabei. Aber,
und wie jung du warst bei deiner Geburt.
Ja, blutjung. Und jetzt hatte ich dann mal eine Woche lang freie Kost und Logis hier in der Klinik. aufgrund einer Lungenentzündung. Deswegen habe ich auch noch so eine leichte raue Stimme.
Was vielleicht thematisch gar nicht schlecht ist, dazu später mehr.
Ja, das stimmt, dazu später mehr.
Aber jetzt Fragen brennen mir ja oft unter den Nägeln. Wie bekommt man so eine Lungenentzündung und hast du sie jetzt überstanden oder besteht das Risiko eines Rückfalls?
Das Risiko eines Rückfalls besteht natürlich immer. Du kannst ja jederzeit dich mit irgendwelchen kleinen Bakterien oder Viren infizieren, die dir so eine Lungenentzündung bescheren. In meinem Fall waren es jetzt Bakterien und man wusste auch anfangs gar nicht so genau, welcher Erreger ist es denn nun. Das wurde erst am dritten Tag festgestellt und daraufhin musste man dann auch die Medikamente, die man mir da permanent intravenös eingeflößt hat, nochmal etwas anpassen, weil der Erreger, den ich da jetzt erwischt habe, der üblicherweise eher für milde Verläufe sorgt, was jetzt bei mir leider nicht der Fall war, der zeichnet sich dadurch aus, dass er keine eigene Zellhülle hat. Und deswegen können dann die üblicherweise eingesetzten Antibiotika nicht angreifen. Irgendwie können die da nicht andocken und deswegen musste dann noch ein anderes Medikament her. Und ja, jetzt gehe ich mal davon aus, dass das erstmal alles weg ist. Aber mein Arzt sagte gestern noch, es rasselt noch etwas.
Und wie hast du gemerkt, oder sagen wir mal, wann hast du gemerkt, dass die traditionelle Hausmedizin nicht mehr wirkt, dass du jetzt sozusagen dich in professionelle medizinische Hände begeben musst?
Das war auch interessant. Sagen wir mal so, selbstkritisch muss ich, glaube ich, mir eingestehen, dass ich etwas zu lange gezögert habe, einen professionellen Arzt dort einzubeziehen. Ich dachte ja, ich hätte eine Grippe. Und ja, dann lag ich da schon 2-3 Tage im Bett. Und dann war es so, Sonntagabend schrieb ich dann meinem Chef, dass ich morgen nochmal zum Arzt gehen müsste und ich glaube, dass ich morgen nicht ins Büro kommen kann. Und eine halbe Stunde später ging es mir auf einmal so viel schlechter. 40 Grad Fieber, Schüttelfrost und irgendwie dachte ich mir, ich weiß gar nicht, wie ich morgen zum Arzt kommen soll. Naja. Und dann haben wir mal den Bereitschaftsdienst angerufen, haben die Lage geschildert. Dann kam so 40 Minuten später kam so ein Notarzt und hat dann mal meine Sauerstoffsättigung im Blut gemessen. Die war desaströs und daraufhin hat er beschlossen, der Papa macht jetzt mal Urlaub im Krankenhaus. So hat er es meinen Kindern verkauft. Ja. Und
war das denn der lang ersehnte Urlaub, den du dir immer erhofft hast?
Ja, den hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. was schon so ein kleines Highlight war, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in so einem Rettungswagen transportiert worden.
Durftest du die Sirene betätigen
Nein, ohne Sirene. So. Nein, es war ja jetzt nicht, es war ja jetzt keine, keine Lebensgefahr in dem Sinne. Allerdings war es so, erst dachten wir ja, ach ne, wir können sitzen transportieren. Dann haben die mich da irgendwo an so Sachen angeschlossen, auch nochmal Sauerstoff so am Finger gemessen und dann sackte auf einmal die Sauerstoffsättigung mal kurzzeitig unter 80 ab, was wohl nicht so gut ist.
Und wie macht sich das bemerkbar?
Ja, dir geht's halt schlecht, ne? Und irgendwann kommt halt nichts mehr oben im Kopf an. Das ist dann ungünstig. Ja. Und da wurden dann die Rettungssanitäter so ein bisschen nervös und meinten, legen Sie sich besser doch mal auf die Liege. Dann musste ich von diesem Sesselchen auf diese Liege umziehen. Dann haben sie mir direkt eine Infusion verabreicht und dann ging es auch schon los. Allerdings muss ich sagen, Also das waren wirklich sehr nette Rettungssanitäter. Ich bin ihnen auch sehr dankbar für ihren Einsatz. Aber sie waren auch, sie hatten etwas Skurriles. Sie waren wirklich korpulent, muss man sagen. Also das waren zwei, sie sahen aus wie die Wildecker Herzbuben in Sanitäterkluft. Und so ein Rettungswagen, der ist innen echt verdammt eng. Da war dann der Sitz, wenn man sitzend transportiert wird. Daneben war die Liege, dann noch diese ganzen Apparatschaften, die es da gibt. Und dann gibt's noch einen Sanitätersitz drin. Und dann hat er da noch so seinen kleinen Computer, wo er dann während der Fahrt das Protokoll geschrieben hat. Naja, auf jeden Fall ist das alles sehr eng.
Im Prinzip wie ein Wohnwagen. Und
ja, jetzt waren die beiden aber wirklich von so einer großen Körperfülle, dass die zu zweit gar nicht hinten reinpassten. Die standen sich die ganze Zeit selber im Weg. Und immer wenn der eine rein wollte, musste der andere erst raus. Und das war wirklich immer so ein, geh mal raus, okay, und jetzt schiebe ich hier lang und so. Und dann haben sie sich immer mit ihren dicken Bäuchen da so durchgepresst. Also ich frage mich, wie das geht. Außerdem ist es ja auch überhaupt kein gutes Zeichen, ne? Also wenn das Gesundheitspersonal in so einer körperlichen Verfassung ist. Naja. Aber sie haben mich dann ins Krankenhaus gebracht. Und
ich finde es übrigens sehr nachsichtig von dir, dass du den Begriff korpulent benutzt und nicht Fettsäcke. Ein Wort, das ja Fettsäcke. In der neuesten Auflage des Dudens als derb diskriminierend gilt, wohingegen ja korpulent schon eher so elaboriert klingt. Müssen wir das übersetzen du immer meine Majuskeln übersetzt als Großbuchstaben.
Ja.
Da müsste ich jetzt sagen, liebe Hörer, mit korpulent meint Sebastian ein wenig füllig, körperlich füllig.
Ja, und also ich bin diesen beiden Herren auch wirklich sehr dankbar und sie waren auch so wahnsinnig freundlich und hilfsbereit. Deswegen möchte ich sie in keinster Weise diskriminieren, aber es hatte halt was Skurriles. Muss man sich auch mal eingestehen. Und das ist mir insgesamt aufgefallen, dass das Krankenhauspersonal körperlich nicht immer in der besten Verfassung ist. Also da gab es einige, wo ich sagen würde, uiuiui.
Würdest du sagen, das liegt am Stress?
Ja, vielleicht. Ja, also ganz ehrlich, ne? Ich habe mal eine kleine Statistik geführt.
Sebastian hält gerade einen Notizblock in die Kamera mit handschriftlicher Strichliste. Was steht denn da drauf, Sebastian?
Ja, ich habe mal grob überschlagen, mit wie viel Pflegepersonal ich in dieser eine Woche in Kontakt gekommen bin.
Ja.
Und jetzt muss man ja dazu sagen, ja, so eine Lungenentzündung, das ist ja jetzt für so ein Krankenhaus, ist ja lächerlich. Das ist ja jetzt noch nicht so kompliziert.
Also du hattest keine Priorität auch, aber du hattest ein Einzelzimmer. Das muss man ja auch mal sagen.
Ja, aber nur weil der Erreger so lange unbekannt war. Ne? Ah. Es war unklar, was hat der Mann?
Ja.
Was für eine Seuche hat er uns ja eingeschleppt? Ja. Das war unklar.
Ja.
Und deswegen bin ich trotzdem ich Kassenpatient bin, bin ich in den Genuss eines Einzelzimmers gekommen. Naja, auf jeden Fall, ne, ich würde jetzt mal sagen, so eine Lungenentzündung, Standard. Nichts Besonderes für so ein Krankenhaus. So, und in dieser einen Woche, und das sind ja nur die Personen, die ich persönlich getroffen habe, oder hinter den Kulissen gibt es ja noch viel, viel mehr, habe ich mit 25 Personen Kontakt gehabt, die sich in irgendeiner Weise um mich gekümmert haben. Das waren Ärzte, das waren Pflegekräfte, das war der Essensdienst, das waren die Putzleute, das waren so Pflegehelfer, das waren Assistenzärzte, ganze Palette.
Und die können ja von ihrer Seite aus was reintragen, aber auch von deiner Seite aus was wieder mit rausnehmen.
Ja, das stimmt natürlich.
25 Personen finde ich ziemlich viel für einen Patienten.
Ja, gut. Die siehst du dann am Tag vielleicht mal 2 Minuten. Ne? Da gibt's zum Beispiel so eine Physiotherapeutin, die hat mit mir Atmen geübt. 2 Minuten am Tag. Ja, dann war die wieder weg.
Musst du Übungen immer noch machen?
Das weiß ich gar nicht. Also
oder machst du deine eigenen Übungen immer? Den Marathon.
Ich habe auch so eine Atemschule. Das ist so wie so eine Trillerpfeife.
Ja, und dann geht so ein Bällchen hoch.
Ja, und da sind so komische Stöpsel dran und da kann man dann irgendwie den Durchfluss mitsteuern.
Ja, das ist mir bekannt.
Da soll man dann Atmen mitüben. Musik. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte mit meiner kleinen Statistik hier, weil wir ja jetzt auch gerade erst wieder die Wahl in Thüringen und in Sachsen hatten. Ich empfehle wirklich jedem AfD-Wähler, sich mal eine Woche lang mit einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus zu begeben. Und dann wird man feststellen, wie gut das doch in Deutschland alles funktioniert und wie viele Leute sich da um einen kümmern. Und ich habe es jetzt mal grob überschlagen. Von den 25 Leuten gehe ich mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass 16 Leute, Menschen, in irgendeiner Form einen Migrationshintergrund hatten. Und 9, würde ich sagen, ja, den hat man das jetzt nicht angemerkt oder angesehen. Wer weiß, vielleicht war da ja trotzdem noch einer dabei. Und hätten wir diese Menschen nicht bei uns, hier wird alles zusammenbrechen. Unser Gesundheitssystem wäre komplett hinüber. Es würde hier nichts mehr funktionieren. Wir können froh sein, dass diese Menschen hier mit uns zusammenleben. Und ja, ich bin ihnen sehr dankbar.
Ich finde das schön, dass du das mal betonst. Denn das sind immer so Bereiche, die hat man bei so einer Standardwahl gar nicht vor Augen. So ja, die genau. Wichtigkeit des Pflegesystems oder auch bei der Müllabfuhr. Ja, wenn da die Leute fehlen, wie es dann hier aussehen würde oder wie es dann hier riechen würde. Und es zählt ja, Müllabfuhr zählt ja im Prinzip auch zum Gesundheitswesen.
Ja, Müllabfuhr und auch Stromversorgung, Wasserversorgung, ja, dieses alles,
was. Das würde alles zusammenbrechen.
Das würde alles zusammenbrechen, ja.
Ich hatte dir.
Und ich rede hier auch nicht nur von irgendwie Putzpersonal.
Nein,
oder
auch
so,
Ärzte,
ne?
Gerade Ärzte.
Ja. Also ich würde sagen, von den Ärzten, abgesehen vom Oberarzt, der kam, das war natürlich wieder so ein typischer Hesse.
Kam der schon mit so einem Golfschläger rein?
Also erstmal, der ist wirklich durch das Zimmer geflogen.
Wurde er getragen in einer Sänfte?
Er war keine 30 Sekunden in diesem Zimmer.
Hat aber das meiste verdient dabei.
Ja, genau. Genau. Ja. Und von den, wenn ich jetzt mal den Notarzt mitzähle, von den Ärzten, die ich getroffen habe, hatten 4 Ärzte einen Migrationshintergrund und 2 nicht.
Was war denn mit den korpulenten Rettungssanitätern? Hatten die auch einen Migrationshintergrund?
Nein. Die hatten keinen. Ja,
die haben sich. Okay.
Das waren so waschechte Hessen.
Ja.
So gemütliche. Mhm. Also ja, wie man sie sich vorstellt.
Ich hatte dir vor ein paar Tagen ins Krankenhaus eine Nachricht geschickt und ich lese sie kurz vor und auch dann deine Reaktion darauf. Ich hatte dir ein Foto beigefügt. Ich lese gerade diverse Artikel anlässlich des heutigen 200. Geburtstags des Komponisten und Orgelkünstlers Anton Bruckner. Ist ja auch wichtig für unseren musikzentrierten Podcast.
Ja,
auf
genau.
Einer Fotografie, die ich dir mitgeschickt hatte, sieht man den damals 68-Jährigen, 1892, 4 Jahre vor seinem Tod, in seiner Wohnung in Wien. So sehen heute 88-Jährige aus, habe ich geschrieben. Es muss an der Ernährung, der Medizin oder am Lifestyle liegen. Und daraufhin hast du geantwortet, rein optisch betrachtet, könnte ich aktuell mit Anton Bruckner mithalten.
Ja.
Also es scheint dir tatsächlich. Du scheinst gealtert zu sein durch diese Lungenentzündung. Du hattest offensichtlich das Lungenvolumen eines 88-Jährigen.
Ja, ich konnte ja nichts mehr, ne? Und jetzt ist es so, ich wollte jetzt auch vermeiden, da irgendwie die Toilettengänge.
Wird's jetzt eklig? Also muss man eine Trigger-Warning jetzt senden?
Nein. Dann die Toilettengänge, okay. Die wollte ich noch möglichst selbstständig
bewerkstelligen.
Ist mir auch gelungen, ja. Aber heieiei. Also so die ersten Male, das war hart an der Grenze, ne? Und ja, ich habe mich gefühlt wie ein 100-Jähriger, ich konnte nichts mehr. Ich konnte ja noch nicht mal auf der Seite liegen. Ich konnte nur noch auf dem Rücken liegen, ansonsten wäre ich quasi den Erstickungstod gestorben. Klingt jetzt alles so dramatisch, aber ja.
Und vor allen Dingen dann noch aufgrund eines Bakteriums, das auch laut deines Hausarztes ja offensichtlich nicht so reinhaut.
Ja, er meinte, dass es sei durchaus ungewöhnlich. Und dann fragt er noch, haben Sie häufiger so Probleme mit sowas? Ich so, nein, noch nie. Das ist das erste Mal in meinem Leben. Ja.
Und jetzt weißt du auch gar nicht, was die Quelle war, wo du es dir geholt hast.
Das weiß man nie. Also diese Bakterien leben in jedem zweiten Rachen, ja. Also,
Also man kann sich dem gar nicht entziehen.
Man kann sich dem nicht entziehen. Ha. Nein.
Insofern müsste so etwas ja viel häufiger auftauchen.
Ja, allerdings hat die Ärztin in der Notaufnahme gesagt, dass es da momentan so eine kleine Welle gibt. Und dass sie jetzt schon häufig Männer so jüngeren bis mittleren Alters hatte, die eine Lungenentzündung hatten.
Ob da wieder was von Corona hängen geblieben ist? Dass man da geschwächt wurde?
Ja, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Also meine Corona-Infekte waren dagegen ja ein reines Zuckerschlecken.
Ach, und durch die bist du auch durchgegangen?
Ja, gut, das war für mich ja immer nur so ein Kratzen im Hals. Also da,
ach so, da verstehe.
Hatte ich jetzt nichts Großartiges.
Mhm.
Ja. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, was nehme ich? Nehme ich jetzt Corona oder nehme ich nochmal so eine Lungenentzündung? Ich würde mich für Corona entscheiden. Ja. So viel dazu. Aber so muss ich nochmal so ein bisschen hüsteln.
Aber du bist noch ein paar Tage krankgeschrieben. Weiß der Arzt denn, dass du einen recht anstrengenden Podcast unterhältst? Ist das also freigegeben von offizieller Seite?
Ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen, aber ich dachte mir, ob ich jetzt mit dir telefoniere und jetzt läuft hier zufällig eine Aufnahme mit oder nicht, das ist dann auch egal. Ja.
Aber im Krankenhaus hättest du keinen Podcast machen können?
Nein, nein. Das wäre unmöglich gewesen. Liegt vielleicht aber auch an dem Essen. Ne? Das Essen war schlecht. Das war jetzt nicht so doll. Ich bin jetzt auch ungefähr 5 Kilo leichter. Nach der Woche.
Und der Arzt sagt, das muss wieder drauf?
Nee, hat er sich gar nicht zu geäußert. Aber ich habe vorgestern mal eine Hose von mir angezogen, die immer schon so ein bisschen weiter war.
Ja.
Also die kann ich überhaupt nicht mehr anziehen. Das sieht aus, als hätte ich so ein Zirkuszelt an.
Fühlst du dich denn aktuell fitter oder besser oder ähnlich gut wie vor deiner Erkrankung? Wie ist der Pegel?
Ja, sagen wir mal so, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, vielleicht so eine 7.
Mhm.
Wenn ich jetzt so 2 Treppen gelaufen bin, dann fange ich schon an zu japsen. Ja, also das.
Also die Kondition muss erst wieder antrainiert werden. Hast du ein Fitnessprogramm?
Ja.
Vielleicht sogar unter medizinischer Aufsicht? Oder sagst du, ich mache das selbst jeden Morgen einmal irgendwie durch die Stadt um den Block, Liegestütze?
Nein.
Nicht.
Das wäre auch übertrieben. Man darf das nämlich jetzt auch nicht verschleppen. Ne? Also wenn man das jetzt verschleppt, das kann ja dann auch auf andere Organe gehen, aufs Herz. Und so.
Dann lieber noch ein paar Wochen warten und dann steigst du voll in
das
Fitnessprogramm ein. Ja.
Ja.
Mhm.
Jetzt haben wir lange schon über meine Krankheitsgeschichte gesprochen. Wie kriegen wir jetzt die Überleitung hin zum Album, was wir diese Woche gehört haben?
Pass auf, ich möchte gerne noch, so einen Zwischenschritt hatte ich mir vorgenommen, denn ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen, in dem es eben auch um Musik und über Musikstatistiken geht, weil wir ja auch immer so auf die Spotify-Zahlen schauen. Und wir lassen jetzt den Rückblick auf die Politik und den Sport, was alles in den letzten 2, 3 Wochen passiert ist, mal außen vor und widmen uns jetzt eben diesen Statistiken. Der Artikel ist in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen vor einigen Tagen. Er trägt den Titel Popmusik-Hitformel. Da wurde ich schon aufmerksam. Wie Jael Probst einen globalen Erfolg anstrebt. Und diese Jael Probst ist eine 21-jährige Musikerin, die jetzt durchstarten will und die sozusagen die Formel sucht mit professionellen Songwritern und Textern, die professionelle Formel sucht, groß rauszukommen. Und der Artikel, der ziemlich lang und ausführlich ist, der begleitet sozusagen ihr Werden. Was macht sie da so? Wie funktioniert das? Aber was dieser Artikel auch liefert, sind sehr viele interessante Insights, also in die Statistik. Und da habe ich einige Passagen mal markiert, über die wir durchaus mal reden könnten. Zitat: Jeden Tag werden 100.000 Lieder auf Musikplattformen wie Spotify, Deezer oder Apple hochgeladen. Diese Zahl schätzte der Chef von Warner Music im Jahr 2022. Inzwischen sind es vermutlich noch mehr. Es sind nicht nur Musikstücke, sondern auch White Noise Tracks mit minutenlangem Rauschen, Vogelgezwitscher oder Stadtlärm. Seit neuestem fluten auch Songs, die mit künstlicher Intelligenz entstanden sind, die Plattform. Da dachte ich sofort schon wieder an Johann Röhl. Röhr.
Ja. Ja.
Wie viele unterschiedliche Tracks heute auf den Streamingdiensten verfügbar sind, weiß niemand genau. Allein das finde ich schon Wahnsinn. Da muss doch irgendwo eine Statistik oder irgendwie einen Überblick sehen, wie viele Dateien auf den jeweiligen Servern dieser Anbieter liegen. Aber gut. Die Experten von Luminate, einer amerikanischen Datenfirma, die seit über 30 Jahren den Musikkonsum misst, gehen von über 180 Millionen Songs aus. Vor einem Jahr haben die Fachleute des Unternehmens ausgerechnet, dass, und jetzt kommt es, dass 45 Millionen Lieder in den vergangenen 12 Monaten nicht ein einziges Mal angehört wurden und 80 okay. Millionen nur zwischen einem und 10 Mal. Und ja. Hier wird der Schluss gezogen, die Plattformen sind voller toter Songs. Und das, also.
Wundert mich ja eigentlich nicht, denn weil ja heutzutage jeder, wirklich jeder irgendwelche Songs produzieren kann mit einfachsten Mitteln.
Ganz genau, das ist es ja. Und man erhofft sich eben, weil es so einfach ist, man erhofft sich dann entdeckt zu werden. Und 45 Millionen Lieder sind in 12 Jahren nicht ein einziges Mal angehört worden.
Ja, da frage ich mich, wie kann man dann noch entdeckt werden, ne, wenn man quasi in dieser Masse untergeht?
Ganz genau. Und deshalb, das macht es für mich ja umso, ich möchte nicht sagen schockierender, aber umso beeindruckender müsste man ja sagen, wenn du dann immer am Ende jeder Episode in die Spotify-Zahlen schaust und sagst, ach, die hier haben nicht so viel, die haben nur 5 Millionen. Und dann denke ich, 45 Millionen haben noch nicht einen einzigen Klick gehabt und die haben da gleich 5 Millionen bei diesem Song oder hier 25 Millionen da. Das ist doch, das macht das Gleiche noch viel größer.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, die Platten, die wir gehört haben, die haben ja alle schon einen gewissen Bekanntheitsgrad.
Das sind keine Newcomer, richtig.
Genau, keine Newcomer. Ja. Das sind Künstler, die eben noch in dieser Welt groß geworden sind, wo es noch eher analog zuging, ne? Wo es noch kein Social Media gab, wo noch nicht jeder...
Die hatten schon ein gewisses Prestige, sagen wir mal so.
Ja.
Genau. Und da kommt das nächste Zitat rein, das ich gerne vortragen möchte. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz der weltweiten Musikindustrie 28,6 Milliarden Dollar. So viel wie noch nie. Fast 70% des Geldes stammen von Streaming-Plattformen, was ich auch Wahnsinn finde. Also das heißt, der Weg ist vorgezeichnet, es geht hin zum Streaming. In diesem Business verdienen sehr wenige sehr viel. 90% der Streams entfallen auf das erfolgreichste 1% der Künstler.
Ja.
Und wir machen uns quasi an dieser Statistik ja mitschuldig, da wir ja dann auch nur Sachen hören, die schon berühmt sind, bekannt sind, toll sind, 1001 Alben, die wir hier vorstellen. Aber eine Yael Probst zum Beispiel, die jetzt hier versucht durchzustarten, die wird niemals in unserem Podcast vorkommen, nur indirekt, weil ich sie gerade zitiert habe.
Ja, weil man muss eigentlich irgendwie, also wir treffen sie nicht. Also man muss ja irgendwie entweder auf sie selbst jetzt über so einen Artikel oder auf ihre Stücke, die sie dann veröffentlicht, stoßen. Und wie stößt man darauf?
Richtig. Es müsste irgendeinen Algorithmus geben, der jedem Hörer von Streaming-Plattformen einmal die Woche oder jeden Tag morgens, wenn er die App öffnet, zeigt hier diese 10 Künstler, die sind neu.
Ja, diese 10 Millionen Künstler sind neu, hör mal rein. Es sind einfach zu viele. Ich glaube, es ist einfach
die Schwemme.
Die Masse.
Ja.
Ja.
weiter im Text, warum die Aufmerksamkeit, jetzt wird es auch interessant für uns beide, Sebastian, warum die Aufmerksamkeit der Hörer so einseitig verteilt ist, beantwortet der Autor John Seabrook in seinem Buch The Song Machine so. Zitat: Das Internet hat nichts daran geändert, dass die meisten Leute das hören wollen, was alle anderen auch hören wollen. Und je älter die Leute werden, desto mehr verlassen sie sich auf die Musik, von der sie schon wissen, dass sie ihnen gefällt.
Ja.
Eine Studie von Spotify hat das genaue Alter festgelegt, in dem die Leute im Durchschnitt aufhören, sich neue Künstler anzuhören. Was würdest du sagen? Ab welchem Alter hört man auf und sagt, ich möchte von diesem neumodischen Kram nichts mehr hören, ich bleib bei meinen alten, liebgewonnenen Sachen?
Ich glaube, das geht schon ab 40 los.
Ja, Spotify sagt 33.
Oh, 33
sogar. Ab 33
echt?
Sagst du, wenn du dann Taylor Swift noch nicht kennst, dann möchtest du sie auch nicht mehr kennenlernen. Und ich finde das so schön. Ja. Wir haben ja sozusagen diese Grenze überschritten. Und wir sind ja sozusagen, also ich kann es ja für mich sagen, ich gehöre zu diesen Leuten, die das sagen. Aber durch unser Experiment und unseren Podcast werde ich ja jetzt mit eben dem Gegenteil konfrontiert. Ich muss etwas anderes und etwas Neues hören. Es kann ja durchaus alt sein. Wir hören ja hier alte Alben, die ja schon Jahrzehnte alt sind. Aber die hätte ich vorher ja nie gehört. Nicht nur, weil ich schon jenseits der 33 bin.
Ja.
Wäre es dir auch so gegangen?
Also sagen wir mal so, also ich stelle das an mir selber auch fest, dass man, wenn ich jetzt überlege, ja, was höre ich jetzt? Ne, man kommt halt immer auf die alten Sachen, die man schon immer irgendwie gehört hat. Und
es hat sich bewährt. Man mag es.
Ne, also ich sag mal so, bei mir ist es so, ich höre auch nicht mehr so viel Radio. Ich habe früher relativ viel Radio gehört und da kam immer wieder Lieder, wo ich mir dachte, oh, das ist ja ein tolles Lied, das kenne ich gar nicht. Und dann habe ich auch geguckt, was ist das für ein Sänger, dann habe ich mir da auch andere Lieder von dem oder von ihr angehört. Und darüber habe ich dann auch neue Musiker für mich kennen und schätzen gelernt. Und das findet immer weniger statt, weil ich auch kaum noch Radio höre.
Woran liegt das? Hast du keine Zeit mehr oder liegt es an unserem Podcast?
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich, wenn ich Radio höre, höre ich das nicht mehr so bewusst. Das dudelt irgendwie im Hintergrund. Und ja, und man hört dann einfach eher so, ich meine, unser Podcast ist halt auch dran schuld, ne? Ich muss mich ja eine Woche lang schon mit diesem Album jedes Mal beschäftigen.
Ja.
Ne? Wenn ich das Album höre, kann ich ja kein Radio hören.
Richtig.
Und ja, man
aber
man
dadurch hört man
halt
ja dann auch
direkt
bewusster, weil man eben sich nur auf dieses Album konzentriert und man sagt, ich habe jetzt für den anderen Kram keine Zeit mehr. Das lenkt mich ab.
Das stimmt. Mhm. Ja.
Weiter im Text. Ja. Nichts ist in der Popmusik verbreiteter, als über Liebe zu singen. 2018 untersuchte eine Datenfirma 10.939 Lieder, die seit der ersten Radioausstrahlung der Schweizer Hitparade 1968 in die Charts kamen. Die häufigsten Worte, die in den Texten verwendet wurden, waren, Sebastian, rat mal, die drei häufigsten Worte auf Englisch.
Love natürlich.
Mhm.
Kiss.
Mhm.
Nee. Und
ja, ganz einfache Sachen, da kommt man nicht drauf. You und I.
you, ja, okay.
I und
you
love.
And I.
So.
Okay.
Ja. Der meist besungene Körperteil war?
Wahrscheinlich
Vorsicht,
die
Vorsicht,
Augen.
Vorsicht.
Augen, Augen. Hm. Ich glaube die Augen.
Ja, es war das Herz.
Und das Herz.
Zwei Drittel der Lieder sind in Dur geschrieben und weisen im Durchschnitt 120 Schläge pro Minute auf. Und jeweils im Herbst und im Winter werden die Songs trauriger und langsamer. Ist auch faszinierend, wie ausrechenbar das alles so ist, ne? Ne,
ja.
Man kennt die Schläge, man kennt die meisten Lieder, man kennt die Tonart und man kennt im Prinzip, also man kann sich doch schon drauf einstellen, jetzt wird es langsam Herbst, ja, wenn ich so auf dem Fenster schaue, es sind nur noch 13 Grad, jetzt kommen schon wieder die romantisch-melancholischen Liebeslieder vielleicht.
Ja, und das sind dann häufig auch noch Lieder, die sich dann noch von irgendwelchen Klassikern bedienen, die ganze Rhythmen oder ganze Passagen übernehmen.
Genau.
Und
Und auch da, man orientiert sich an sozusagen Künstlern oder Songs, die es geschafft haben und versucht das irgendwie zu reproduzieren, wie das hier Yael Probst heißt sie, glaube ich, macht. Sie kommt übrigens aus einem kleinen Dorf in der Schweiz, ich glaube im Kanton Solothurn. Ich glaube, es hat nur 1000 Einwohner und sie will jetzt so richtig durchstarten.
Also kann man von ihr dann schon Lieder irgendwo finden?
Ich hab noch nicht nachgeschaut. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht ist der Song noch nicht fertig. Sie arbeiten noch dran.
Tritt sie unter diesem Namen auf? Ich finde, der Name ist jetzt nicht so wirklich, so marketingtechnisch klingt der jetzt nicht so gut. Wie heißt die Probst?
Oder tritt sie unter dem, Moment. Hier steht. Yael fühlt sich gut und ist zufrieden mit ihrem Song, der heißt Superman. Superman. Nach 12 Stunden Arbeit ist der Song fertig, steht hier. Entstanden ist eine Popballade, 3 Minuten lang, sie heißt Superman. Yael fühlt sich gut, sie ist müde, aber das Lied gefällt ihr.
Tja. Also es gibt in der Tat bei Spotify eine Künstlerin, die Yael heißt.
Ja.
Von den Liedern her, Superman finde ich jetzt hier nicht.
Ist vielleicht noch nicht durch die Zensur gekommen.
Es gibt
ein Lied,
das heißt Putztag.
Oh.
Also, okay, das ist wirklich sehr... sehr breit gefächert. Es gibt Driving With You, also englischsprachig. Dann gibt es das Lied Drache-Tanz. Fehlt ein N, aber gut. Warum, wieso? Es bitzli me wie du? Ist auch so ein bisschen Schweizerdeutsch, ja, das könnte sie schon sein.
Sie vielleicht.
Und ja, und wie gesagt, Putztag. Super, was war das? Superman?
Superman. Okay, ist vielleicht noch nicht veröffentlicht. Muss noch dran gefeilt werden. Jetzt kommt noch eine Passage, die dich besonders faszinieren dürfte oder bestätigen dürfte. Dass sie selbstverständlich annehmen, ein Popsong müsse etwa 3 Minuten dauern, hat auch mit der Aufnahmetechnik von damals zu tun. Auf frühen Schallplatten stand nicht mehr Platz zur Verfügung. Obwohl es heute keine technische Beschränkung mehr gibt, halten sich die Songschreiber weiterhin an die Regel. Lieder, die zum Beispiel am Eurovision Song Contest gesungen werden, dürfen nicht länger als 3 Minuten sein. Seit einigen Jahren stellen Experten fest, dass Popsongs kürzer werden, obwohl die Länge der Texte zunimmt. Vor 50 Jahren lag der Durchschnitt pro Hitparadenlied bei 250 Wörtern. Heute sind es fast doppelt so viele. Der Grund liegt im Aufschwung des Sprechgesangs. Rapper erzählen gern Geschichten und sie rappen schneller als Sänger singen. Musikalisch hingegen magerten die Songs oft auf das Minimum ab. Intros oder lange Soli sind verschwunden. Die Rede ist von einer TikTokisierung der Popmusik. Alles muss schnell gehen. Ein Lied, das nicht in den ersten Sekunden funktioniert, funktioniert gar nicht. Und das ist ein Satz, der hätte von dir sein können. Wenn mich das nicht in den ersten 20 Sekunden packt, so wie ein Film oder ein Buch, nee, dann denke ich mir, warum braucht er denn da 500 Seiten oder 90 Minuten für?
Ja, aber es ist doch auch so, ne? Und wenn es 45 Millionen Songs jedes Jahr neu gibt, waren so viele, warum soll ich mich da mit einem Lied aufhalten, das es eben nicht drauf hat?
Aber vielleicht hat es nur 3 Minuten Länge.
Ja, aber selbst wenn es 3 Minuten länger hat und die erste Minute von diesen 3 Minuten, jetzt hat man nur 3 kostbare Minuten und die erste Minute davon ist schon Murks, ja dann bitte das nächste Lied von den 45 Millionen.
Das dann aber in einem separaten Podcast, Sebastian.
Ja, genau.
So, und abschließend noch, bevor wir dann einen wunderbaren Überblick zu unserem heutigen Album machen, abschließend dann noch eine ganz interessante... Ein interessantes Experiment, über das man vielleicht nochmal kritisch nachdenken sollte. Vor 20 Jahren erstellten 2 Forscher der Universität Columbia mehrere Musik-Websites mit den gleichen 48 Songs und forderten die User auf, ihre Lieblingslieder herunterzuladen. So konnten die Wissenschaftler sehen, welche Songs auf welcher Seite am beliebtesten waren. Auf einigen Seiten gab es ein Ranking der populärsten Titel. Jetzt sind wir hier bei 1001 Alben, ne? Also es geht um das Ranking. Also auf einigen Seiten gab es ein Ranking der populärsten Titel, auf den anderen nicht. Schnell zeigte sich, die Rankings wirkten wie Brandbeschleuniger. Die meisten Nutzer ließen sich von der Rangliste beeinflussen und luden Lieder herunter, die schon oben standen. Dadurch wurden beliebte Songs immer noch beliebter. In einem späteren Experiment kehrten die Forscher das Ranking der Lieder um. Die bisher am wenigsten gefragten Songs standen jetzt auf den obersten Plätzen. Es trat der Effekt ein, den die Wissenschaftler erwartet hatten. Zuvor unbeachtete Lieder gewannen sofort an Beliebtheit. Und wir sind genau bei unserem Thema, Sebastian.
Absolut, und deswegen sehe ich diese Spotify-Zahlen auch durchaus als kritisch an, weil da ist es in der Tat so, man lässt sich dazu verleiten. Man sieht es auch beim aktuellen Album, da gibt's einige Lieder, die haben so gut wie gar keine Klicks.
Ja.
Und man sich denkt, oh gut, ne, keine Klicks scheint ja nichts Tolles zu sein. Aber wenn man mal genau hinhört, da finde ich gerade sind einige Stücke mit besonders wenigen Klicks für meinen Geschmack deutlich besser als die mit vielen Klicks.
Und unser gesamter
Podcast
basiert ja auf einem Ranking, unser Podcast. Ich meine, wir hören Alben, weil wir denken, dass die sind toll. Die muss man gehört haben, so heißt der Titel.
Aber da geht's nicht, das geht aber nicht um Klicks. Das wird ja nicht anhand von, es ist natürlich schon
ein Ranking. Es ist ein Ranking und wir denken, dass das Album, das in diesem Buch steht oder auf dieser Webseite in dem Generator vorkommt, das hat von sich aus schon eine Qualität, die es hörenswert macht. Jetzt könnte da vielleicht irgendeiner manipulativ 10 Alben reingebracht haben von Yael Probst, ja? Und man denkt sofort, oha, dann muss es gut sein, weil es hier drin steht.
Also ich würde sagen, wir haben jetzt 20 Alben gehört.
Ja.
Unter diesen 20 Alben waren für meinen Dafürhalten schon der ein oder andere Manipulationsversuch dabei.
Und Sebastian, ich mache sofort den Übergang. Ich meine, du warst im Krankenhaus, Sebastian. Und du hast da gelitten unter dieser Lungenentzündung. Und würdest du sagen, du bist vielleicht durch eine Knochenmaschine durchgegangen?
Ja. Ja, könnte man so sehen.
Ja.
Also nee, jetzt habe ich zwar keine Knochenbrüche davongetragen, aber
im übertragenen
vom Gefühl her. Ich habe mich ja in der Tat, ich habe mich noch nie zuvor so krank gefühlt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man durch so eine Bone Machine oder so eine Knochenmühle gedreht wird, fühlt man sich vielleicht ähnlich schlecht. Und damit wären wir beim aktuellen Album. Bone Machine heißt es von Tom Waits.
Erschienen am 8. September 1992, hatte vor ein paar Tagen leider kein rundes Jubiläum, aber es ist mit 53 Minuten vielleicht ein bisschen zu lang für dich, oder?
Ach naja, also so ein Album, was jetzt eine Stunde dauert, ist okay. Ja. Und auch die Songs sind ja insgesamt eher kurz.
Ja.
Fand ich jetzt auch ganz okay. Ich glaube, das längste Lied, ich schau grad mal, 4 Minuten 50 ist das längste. Also das hat mich jetzt gar nicht so gestört, aber ich muss schon sagen, Bone Machine war für mich an vielen Stellen eine Herausforderung.
Und es ist ja auch so gewesen, Sebastian, jetzt hatte ich eben schon aus unserer Korrespondenz zwischen mir und dir im Krankenhaus kurz zitiert. Und da war ja tatsächlich so, dass du mir ein Foto geschickt hast von deinem Blick aus dem Fenster hinüber auf die Balkone der Psychiatrie.
Ja, ja? Genau.
Und dann hattest du mir geschrieben, ich höre gerade das Tom Waits Album und frage mich, ob ich damit bei geöffnetem Fenster die Nachbarn in der Psychiatrie gefährde. Bereits der erste Song könnte als Aufruf missverstanden zu werden, sich durch die Balkonabsperrungen zu stürzen.
Ja.
Trifft diese Einschätzung auf das gesamte Album zu oder sagst du, nach dem ersten Song, der eine Herausforderung war, da wurde es besser? The Earth Died Screaming. Man kann es ja eigentlich sofort mal, damit die Hörer wissen, von was wir hier reden, man kann sofort mal den ersten Song, obwohl ich den nicht als Favorit markiert habe, den kann man sofort mal einspielen.
Ja. And someone will eat the skin that is shed. Also der erste Song ist in der Tat auch direkt mal, also für mich ein Tiefpunkt, eher ein schlechter Einstieg.
Ja.
Und wirklich, ich muss wirklich sagen, also wenn da jetzt einer psychisch gerade nicht so solide unterwegs ist und gefestigt ist, oh, das sollte man besser nicht vorspielen.
Du meinst, man sollte eine Warnung mit diesem Album aussprechen, aber ich meine, das ist ja gerade, es geht ja um Tod, es geht um Vergänglichkeit, es geht um Apokalypse, es geht um religiöse und biblische dunkle Motive und Zerfall und existenzielle Fragen. Ich meine, wenn man das vorher weiß, dann hört man sich das wahrscheinlich nicht an, wenn man ein bisschen fragil unterwegs ist.
Ja, genau. Oder wenn man dann jemanden, der vielleicht schon fragil ist, dann quasi komplett in den Wahnsinn treiben will.
Ich meine, bei Bone Machine,
dann spielt man ihm vielleicht das vor.
Das signalisiert schon, da wird jetzt nicht um Friede, Freude, Eierkuchen gehen bei Bone Machine.
Ja, genau. Ne? Es wird auch aus meiner Sicht dann nicht wirklich besser. Sagen wir mal so, die Lieder variieren in der Intensität ihrer Grunzigkeit. Ja. Ist immer, also ich komme mit diesem Gesang von Herrn Waits komme ich nicht klar. Dieses übertrieben tiefe Grunzen, also man hört, dass das nicht seine normale Singstimme ist. Das ist so rausgepresst, ja, so übertrieben halt.
Mhm. Aber man hört ja auch eindeutig den Einfluss seines Vorbilds Bob Dylan zum Beispiel. Ich meine, Bob Dylan ist auch kein Sänger, den man jetzt hört, wenn man irgendwie in einer Liebesbeziehung wäre zum Beispiel. Und Tom Waits übertreibt es noch mehr und er spielt ja auch damit. Er spielt ja auch, wenn er Interviews gibt, habe ich gelesen, dann schlüpft er auch in irgendwelche Rollen und erzählt dem Interviewpartner irgendwelche Geschichten aus seinem Leben, die so gar nicht passiert. Also er ist in so einem, ich würde nicht sagen, so einem Trickster oder so einem Gaukler und er tritt ja auch so auf in so ranzigen Klamotten. Eigentlich ist das eine Kunstfigur, dieser Tom Waits. Man weiß nie, wer ist er eigentlich wirklich. Und genau das präsentiert er hier auch auf Bone Machine. Hast du überhaupt keinen Favoriten in diesem Album?
Ich habe zwei Lieder notiert, wo ich sagen würde, ja. Also Favorit ist jetzt ein bisschen viel gesagt. Ne? Ich würde sagen, das sind Lieder, die ich mir noch einigermaßen anhören kann.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Also, Lied Nummer eins.
Ja.
Oder nicht Lied Nummer eins. Also das erste Lied, das ich aufgeschrieben habe, ist Track Nummer 5. Who Are You?
Ja, das habe ich auch favorisiert. Das sind so melodische Songs, die ich favorisiert habe.
Ja.
Die auch so ein bisschen mich an, seltsamerweise, einerseits so an, das könnten Weihnachtssongs sein. Oder aber das sind Songs, die bei so einer Trauerfeier, bei so einer Parade, bei der Prozession, wie es in New Orleans oder so üblich ist, da könnte man diese Songs hören.
Ja, und ich finde, also von den Instrumenten, die man da zum Teil hörte, das ist ja teilweise so sehr drumlastig, so Drums und Percussions und so ein bisschen so ein Blues und was man da so hört.
Richtig.
Und so dieses traditionelle Südstaatengetrommel, ja.
Ja.
Das hört man da oft raus. Das finde ich auch ganz angenehm. Und jedes Mal, wenn er dann anfängt zu singen, denke ich mir auch, bitte, hör doch auf zu singen. Können wir nicht nur die Instrumente hören? Das wäre mir viel, viel lieber.
Und es hat auch, das ganze Album hat auch so ein, wir hatten es, glaube ich, bei Guided by Voices, so ein Lo-Fi-Touch. Ne, als wären sie irgendwie in einem Keller aufgenommen worden.
Ja, genau.
Das Echo ist da, irgendwie in einem Zementbunker. Also man störte sich nicht daran, dass es nicht ganz so perfekt klingt.
Ja.
Ja.
Und ich habe noch einen anderen Favoriten.
Ja.
Lied Nummer 14.
League Nummer 14
heißt
I don't wanna grow up. Nee, das hatte ich jetzt nicht. Ich hatte 13, habe ich favorisiert. Aber wir hören erstmal in 14 rein. Aber die Stimme, Sebastian, gerade die Stimme bei diesem...
Ja, also auf mich wirkt das so ein bisschen... Ja, das Lied wirkt auf mich auch so ein bisschen, obwohl wenn man mal genau auf den Text guckt, ist es durchaus auch traurig. Aber es ist so ein bisschen, klingt wie so ein Kinderlied, finde ich. Und
übrigens, wo du den Text erwähnst, ne, das ist mir bei diesem Album besonders aufgefallen. Der Text ist fast noch wichtiger als die Musik, für ihn, denke ich. Ich denke, dass bei vielen Songs erst der Text da war und dann hat er mal gesehen, was kann er musikalisch damit machen.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass es ihm da in erster Linie um die Botschaften geht. Aber bei dem Lied I Don't Wanna Grow Up, weißt du, an wen ich da denken musste? Kennst du noch Opa Willi, den Stadtmusikanten von Münster?
Onkel Willi.
Ja, Onkel Willi, genau.
Onkel Willi, der am Rathaus des Westfälischen Friedens seinen Stammplatz hatte und dann den Bob Dylan imitiert hat.
Genau, der gerne Bob Dylan gespielt hat und wirklich so ein Münsteraner Original, der einfach zum Stadtbild gehörte.
Richtig.
Und ich glaube, immer mittwochs und samstags auf den Stufen des Rathauses saß und Musik gemacht hat. Und an den musste ich denken. Den könnte ich mir gut vorstellen, wie er I Don't Wanna Grow Up singt. Der war jetzt auch nicht der beste Sänger. Auch immer so ein bisschen krächzend. Aber insgesamt doch irgendwie ein Gesamtkunstwerk.
Ich habe gerade, während du erzählt hast, Onkel Willi gegoogelt. Und er ist tatsächlich verstorben.
Ja, habe ich auch gelesen.
Am 19. September 2021 ist hier ein Artikel erschienen, also vor ziemlich genau 3 Jahren. Er wurde 77 Jahre alt. Die ganze Stadt Münster trauert. Aber immerhin haben wir noch Tom Waits. Mein erstes favorisiertes Lied auf diesem Album ist Dirt in the Ground. Gleich Track 2.
Ach, echt? Ja, warte mal, ich muss noch mal reinhören, aber ich fand's, glaube ich, schlimm. What does it matter? A dream of love or a dream of lies?
We're all gonna be the same place when we die. Das ist so ein schöner...
Ja, den Anfang fand ich ganz gut, ne? Das ist ein schöner, jazziger Anfang.
Ja, das hört man in so einer Bar... Wenn nur noch 3 Leute da sind und an ihrem Drink nippen. Und
ja,
dann kommt
aber
der,
dann auch
und dann
wieder
kommt
der
Hund.
Gesang.
Dann kommt der Hund.
Ja, dann kommt der Hund, dem dauerhaft auf den Schwanz getreten wird. Das ist wirklich...
Ja.
Nein.
Also Sebastian, was sagst du denn zu A Little Rain? Track 8.
A Little Rain, da muss ich jetzt auch nochmal
kurz reinhören. Wunderschön, ja, Piano. Auch wieder so langsamer
mit
einer
Slide-Gitarre. Das einzige Lied,
toll.
Das einzige Lied, wo so ein bisschen Gitarre mal, nicht Gitarre, Klavier mal vorkommt.
Und komischerweise bei diesem Lied muss ich an Weihnachten denken irgendwie. And the last thing she said was I love you, Mom. And a little rain. Es liegt Schnee und man schaut von außen so in die Wohnzimmer der Familien.
Da ja, aber da würde ich sagen, die Bescherung ist schon vorbei.
Ja, hatte jetzt
die
nichts
geschenkte
mit dem Songtext
Whiskyflasche ist geleert und man guckt komplett besoffen in die nicht vorhandene Schneelandschaft. Ja.
Sehr traurig. A little rain.
Ja. Ich habe mich gefragt, in was für einer Verfassung sollte man sein, um dieses Album überhaupt hören zu können? Weil normalerweise, wann hört man denn Musik? Man hört Musik zur Unterhaltung. Oder meinetwegen auch, weil man vielleicht in einer besonders melancholischen Stimmung ist und oder als Ablenkung oder was auch immer. Ich höre Musik in erster Linie zur Unterhaltung. Also es ist für mich im besten Fall ein Genussmittel, das zu hören. Mhm. Und jetzt habe ich mich hier bei Bone Machine gefragt, wo ist da der Genuss? Also da kann ich überhaupt nichts genießen.
Ich habe das Album vor deiner Krankenhausinternierung zum ersten Mal gehört.
Ja.
Und zwar beim Wohnungsputz. Also eher so nebenbei. Okay. Und ich habe noch nie so schnell geputzt. Dachte, wow, das ist ja, das lenkt nur ab. Und ich fand es ganz grässlich. Und dann habe ich es noch zwei weitere Male gehört. Und es wurde immer angenehmer, weil ich mich auch vermutlich auf meine vier Favoriten konzentriert habe. Und nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, da sind Songs dabei, die sind wirklich grässlich. Ja, die finde ich auch fürchterlich. Da dilettiert jemand rum, sowohl gesanglich als auch auf irgendwelchen Instrumenten. Vielleicht schlägt von hinten irgendwie noch der kleine Neffe irgendwo drauf. So stelle ich mir das vor. Aber es sind diese vier Favoriten, die ich habe, und die finde ich toll. Zum Beispiel Track 12 noch, Whistle Down the Wind.
I grew up here all of my life. I dream someday.
Alles sehr melancholisch und traurig. Und wie gesagt, da muss man dann natürlich auch in der dementsprechenden Stimmung sein. Aber kommt das bei dir mal vor, dass du sagst, ich höre mir jetzt einen Song an oder vielleicht sogar ein gesamtes Album und setze mich dafür in den Sessel oder aufs Sofa und mache nichts anderes? Also, dass ich nur wie in einem Kinosaal mir dann einen Film anschaue, mir dann ein Album anhöre, konzentriert und nichts anderes passiert?
Ja, kommt durchaus vor. Also wenn der Rest der Familie mich lässt, dann kann das durchaus vorkommen.
Du hattest doch jetzt so viel Freizeit im Krankenhaus, Sebastian. Du hättest dich doch durch die 45 Millionen nicht gespielten Songs hören können.
Ja, habe ich mir auch gedacht, ne? Aber ehrlich gesagt, das war, das kann ich vielleicht noch kurz erwähnen. Ich war da ja auch an so einem Sauerstoffding angeschlossen, ne? Ich habe so extra Sauerstoffzufuhr bekommen.
Ja, du sahst aus, du hast mir ein Foto geschickt, du sahst aus wie so ein Pilot in einer F-16-Maschine.
Ja, genau. Und da habe ich inhaliert. Das war jetzt, ich habe jetzt nicht dauerhaft so eine Maske aufgehabt, sondern nur so einen kleinen Sauerstoffschlauch da an der Nase.
Ja, ein
und,
Boost.
Ja, so ein kleiner Sauerstoffboost. So, und da war dann aber noch irgendwie so ein Sprudler mit angeschlossen, und ich glaube, der Sprudler diente dazu, diesen Lufthauch so ein bisschen anzufeuchten, ne, damit die Nase nicht so austrocknet. Auf jeden Fall, da war immer so ein sprudeliges Getöse um mich herum. Und ich hatte in den ersten Tagen noch ziemlich viel Fieber, und da muss ich sagen, ich war in meinem Fieberdelirium in so einer Situation, dass, also dieses Geschwurbel im Hintergrund, das hatte so einen immanenten Viervierteltakt. Und irgendwie mein Hirn hat ständig da Lieder draus gemacht. Ja, das war ganz eigenartig. Ich hätte gar nichts anderes hören können, weil jedes Mal, ich hörte dieses Geschwurbel und mein Hirn hat daraus versucht, irgendwelche musikalischen Rhythmen.
Könntest du dir vorstellen, dass Tom Waits eventuell auch bei einigen der Songs zumindest im Delirium gewesen ist?
Ja, ey, absolut, absolut.
Darf ich diese kurze Anekdote erwähnen? Ich hatte sie dir schon weitergeleitet. Vor einigen Wochen habe ich tatsächlich im Radio bei WDR3 eine kleine etymologische Operation gehört. Und zwar ging es um Delirium. Woher kommt dieses Wort eigentlich? Und da habe ich erfahren, der römische Bauer hat auf seinem Feld die Furchen gezogen, und die Furche ist die Lira. So ähnlich wie das Geld, wie die Währung. Lira, die Furche im Acker. Und wenn er nun da mit seinem Gerät aus der Furche geriet, dann ist er also deliriert. Also er ist von der Linie, von der Idealspur abgewichen. Und das heißt, jemand, der im Delirium ist, ist nicht mehr in der Spur. Würdest du sagen, ja, Tom Waits ist so einer, der gerne mal absichtlich neben der Spur lebt und wirkt? Muss man
ja,
wahrscheinlich als Künstler
schon.
Muss man das?
Wahrscheinlich schon, ja. Aber also wie du schon sagst, es scheint dann eher ein bewusstes aus der Furche geraten zu sein.
Ein Verrücktsein. Man ist ein wenig verrückt.
Ja, aber also sagen wir mal so, ich glaube, er zielt darauf ab, ja.
Ja.
Ich möchte ihm jetzt nicht unterstellen, dass er irgendwie verrückt ist oder nicht mehr alle Sinne beisammen hat, aber er scheint sich da bewusst in so einen Zustand zu begeben. Was man übrigens auch sieht bei dem einen oder anderen Filmausschnitt, weil Tom Waits war auch durchaus als Schauspieler aktiv, unter anderem in der Verfilmung von Bram Stokers Dracula.
Ja.
Da spielt ja so einen komischen insektenessenden Zombie. Das kann man sich auch noch mal gerne bei YouTube anschauen. Einfach mal Tom Waits und Dracula eingeben. Ja, ich glaube, so wie man ihn da sieht, so stelle ich ihn mir dann eigentlich auch auf so einer Bühne vor, wenn er Musik macht.
Ist dir der Schauspieler Ron Perlman bekannt?
Nein, sagt mir jetzt nichts.
Der hat zum Beispiel Hellboy gespielt, diesen roten,
ja.
Hat auch ein sehr markantes Gesicht. Und der, also ich finde, das könnte ein Zwillingsbruder von Tom Waits sein. Wenn es mal ein Biopic geben sollte von Tom Waits, ich meine, er wird es sich selbst wahrscheinlich dann spielen, aber Ron Perlman könnte da einspringen. Und jetzt sind wir da schon dabei, dass Tom Waits nicht nur Musiker ist, er ist auch Schauspieler, er ist Lyriker und vermutlich ist er auch Künstler. Und damit wären wir beim Albumcover, Sebastian. Was sagt uns denn dieses Albumcover? Was sieht
also
man
dieses
da?
Albumcover, man sieht ein Gesicht, ein stark verzerrtes Gesicht, das offenbar irgendwie angeleuchtet wird. Und also sagen wir mal so, mein erster Eindruck war, es sieht irgendwie aus nach einem Hund, ja.
Der nach seinem Knochen verlangt.
Ja, genau.
Bone Machine.
Ja, genau. Ja. Und so mit aufgerissenem Mund, man sieht so ein paar gefletschte Zähne. Die Augen sind stark überleuchtet, dass man eigentlich nur so große Augenhöhlen sieht. Und ich weiß gar nicht, hat er da eine Kappe auf oder irgend so eine Mütze?
Ja.
Auch stark verzerrt.
Also ich habe mich...
Gruselig.
Es ist gruselig. Es passt zum Album diesmal. Wir hatten ja schon Cover, wo man gesagt hat, was hat denn das jetzt mit diesen Songs zu tun? Dieses hier passt. Und ich habe mich informiert, das Albumcover ist also eine Standbildaufnahme tatsächlich aus einem Musikvideo von Going Out West, einem Song dieses Albums. Okay. Wie heißt der? Jesse Dillon gedreht, dem Sohn Bob Dillons.
Der Sohn, okay.
Und es ist Tom Waits, der so eine Schädelkappe trägt, eine Schutzbrille, wie so eine Art Schweißerbrille. Und es sei jedem empfohlen, in das Musikvideo zu Going Out West zu schauen, denn das ist im Prinzip ein Albumcover in Bewegung. Also er macht nicht viel mehr, als da so rumzuhampeln mit einer Gitarre und zu schreien. Also so diese solche komischen, es ist bedrückend. Es ist wirklich schlimm. Ja.
Eine Sache fand ich noch interessant, die mir bei der Recherche aufgefallen ist. Er ist jetzt nicht immer, also kommerziell war er jetzt nicht immer so wahnsinnig erfolgreich mit seinen Platten, was mich jetzt persönlich nicht überrascht. Wo er aber durchaus erfolgreich war, ist immer dann, wenn irgendwelche Unternehmen für Werbespots illegal seine Titel missbraucht haben. Und er hat dann aufgrund von Klagen häufig mehr, aufgrund von Schadenersatzansprüchen mit seinen Liedern verdient, als durch das Lied selbst, also als durch irgendwelche Verkäufe. Ja.
Darauf hoffen wir ja auch.
Genau.
Dass wir irgendwie kopiert werden, ohne dass man uns entschädigt.
Ja, erstmal werden wir ja verklagt, weil wir irgendwelche Musikschnipsel hier.
Aber wir bleiben bei den 15 Sekunden, Sebastian.
Ja.
Was vielleicht noch, bevor wir in die Spotify-Zahlen gehen, die du schon angeteasert hast, interessant ist, im 1001-Albenbuch steht noch der folgende Hinweis. Bone Machine, ja. Also der Titel verweist auf Waits Konzept der Bone Music, Knochenmusik, indem die Musik auf ein Minimum reduziert wird.
Ja, okay. Ja, ist schon sehr reduziert. Kann man so sagen.
Kann man, ja. Gut, also bevor wir auf die Spotify-Zahlen gehen, würdest du das Album jetzt nicht nochmal hören, aber würdest du zu jemandem sagen, wenn er in der und der Verfassung ist, hör dir doch mal diesen Tom Waits Bone Machine an. Oder würdest du sagen, Leute, bitte, haltet euch fern.
Nein.
Nicht.
Nein, also ich wüsste wirklich nicht, wem ich das in welcher Situation empfehlen sollte.
Das Album hat einen Grammy gewonnen. 92.
Ja, ich war, ja.
Und es wird in höchsten Tönen gelobt. Und wenn ich sowas lese, dann denke ich manchmal, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Muss man akzeptieren.
Es muss man akzeptieren.
Ja, und was weiß ich, wie diese Grammy-Entscheidungen da zustande kommen. Wer da wen bestochen hat, das weiß man auch nicht.
Es ist eine Schleierhaft. Es ist ein verstörendes Album. Es geht um Tod, es geht um Vergänglichkeit. Vielleicht ist man deshalb so ein bisschen... Ich meine, wie drückt man Tod, Vergänglichkeit, Verfall, Sterben, Delirium, Dunkelheit, Apokalypse? Wie sollte man es... Kann man es schön ausdrücken? Man muss es wahrscheinlich so musikalisch umsetzen, wie er es getan hat. Und wer will sich schon mit solchen Themen gerne auseinandersetzen?
Ja, also sagen wir so, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man sich auch mal mit solchen Themen auseinandersetzt. Aber... Was mir bei diesem Album fehlt, es fehlt so ein bisschen der Hoffnungsschimmer. Es geht nur um Apokalypse, es geht nur um Tod und Verderben und es ist so wahnsinnig negativ.
Ja, gut, dafür kann man ja Marvin Gaye hören.
Ja, es ist total negativ und das in einer Welt, die ja eh schon negativ genug ist. Und da frage ich mich immer, sollte nicht auch noch immer irgendwo ein kleiner Hoffnungsschimmer vorhanden sein?
Ich denke, der Hoffnungsschimmer ist, dass das Album dann auch nach einer Stunde zu Ende ist.
Ja.
So muss man sehen.
Genau.
Und eventuell, Sebastian, man muss es auch sagen, es hat unserer Neuroplastizität wahrscheinlich nicht geschadet. Weil das waren teilweise Sachen, die mein Hirn so noch nicht gehört hat.
Absolut.
Wer weiß, wofür die Synapsen, die es sich dadurch gebildet hat, mal gut sein werden.
Ja, ich hoffe nur, dass die Knochen, also die Schädelknochen, alle noch heil sind.
Ich hatte ja erst gedacht, das heißt Bone Machine nach dem ersten Track. Das heißt deshalb Bone Machine, weil es tatsächlich an die Gehörknöchelchen geht und sie so richtig zermalmt.
Ja, genau.
Gut, was sagen die Spotify-Zahlen, Sebastian?
Ja, die sind jetzt ehrlich gesagt nicht so berauschend. Ne?
Allgemein bei Tom Waits oder nur bei diesem Album?
Ich gehe mal erst hier aufs Album. Das Lied mit den meisten Klicks ist Lied Nummer 10. Also jetzt zumindest hier in meiner Zählung. Das Lied heißt Going Out West mit 15,3 Millionen Klicks.
Das ist also das Lied, aus dem dann das Albumcover extrahiert worden ist.
Ja. Aber gerade dieses Lied hat mir jetzt persönlich überhaupt nicht gefallen.
Vielleicht musst du dazu das Video sehen, Sebastian.
Ja, vielleicht.
Ja,
das stimmt. So ein Musikvideo kann auch schon viel bewirken. Und es gibt aber auch wirklich hier so kleine Nischentracks, die, ich würde fast sagen, unter ferner Liefen laufen. Lied Nummer 6, The Ocean Doesn't Want Me. Mhm. Das ist in der Tat auch so ein Track, wo ich mich frage, was für ein Lückenfüller auf der Platte ist das jetzt?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich nur so ein vorgetragenes Gedicht, mehr oder weniger, ne?
Ja, ja. Klingt auch so ein bisschen, als wäre es in einem Aquarium aufgenommen.
Ja.
69.945 Klicks. Ja.
Ja.
Also keine 70.000. Und so plätschert es hier vor sich hin, ne? Also, alles andere ist so, so um die 1 Million gibt's mal so ein paar Songs noch.
Ich meine, Jael Probst wäre froh, in diese Region vorstoßen zu können.
Ja, absolut. Jetzt können wir nochmal schauen, wie viele monatliche Hörer hat denn Tom Waits? Hier auf Spotify sind's 1,5 Millionen.
Ja.
Immerhin, finde ich.
Für unsere 20. Podcast-Episode war das der richtige Künstler und das richtige Album? Ich meine, wir konnten es uns nicht aussuchen. Hat uns das Schicksal sozusagen bedacht?
Ja, ich finde das völlig in Ordnung.
Es ist wirklich was ganz anderes gewesen. Und ich hab mich ja noch informiert, weil es wird häufig so kolportiert, dass das obere Prozent der Podcasts weltweit hat mehr als 20 Episoden. Und ich habe nirgendwo belastbares Material, Daten, Statistiken gefunden, die das irgendwie stützen können. Also es ist nicht so, dass wenn du die 20. Episode erreicht hättest, dass du dann zum oberen Prozent gehören würdest. Das scheint ein Mythos zu sein. Also Sebastian, so leid es mir tut, du musst noch mehr Luft haben. Also es muss weitergehen hier bei uns. Wir müssen durchhalten.
Ja, wir müssen dranbleiben. Ja.
Wir brauchen einen langen Atem.
Ich glaube, also sagen wir mal so, wenn wir die 200. Episode geschafft haben.
Ist ja nicht mehr weit.
Ist gar nicht mehr so weit.
Lächerlich.
Ist gar nicht mehr so weit, aber ich glaube, dann können wir so langsam stolz auf uns sein.
Können wir uns dann zurücklehnen?
Ja, wer weiß.
Und dann sagen wir, Mensch, Bone Machine, das waren noch Zeiten.
Ja, genau. Das waren noch die Anfänge.
Ja. Von Sebastians erstem Krankenhausaufenthalt seit seiner Geburt führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis über Jael Probst, Musikdaten und Musikstatistiken hin zum Münsteraner Original Onkel Willi und Sauerstoffboosts, die wir gerade in der 20. Podcast-Episode dankend annahmen, damit wir auf unserem weiteren Weg vom langen Atem zehren und noch viele Jubiläumskerzen ausblasen können, denn die Reise geht weiter.